Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann und diesen Themen. Ambitionierte Ziele und ungelöste Probleme. Wie weit sind die Verhandlungen auf der Klimakonferenz kurz vor Schluss gediehen? Kostenpflichtige Rücksendung. Die Universität Bamberg forscht zum Retourenmanagement. Aus Einheitsgrün wird Blütenbunt. Wir stellen das Straßengrün-Projekt Schleswig-Holstein vor. Küken töten. Die Bundesregierung droht Brütereien mit dem gesetzlichen Verbot. Und im Verbrauchertipp geht es um Weihnachtsgeschenke, die sich als Stromfresser entpuppen können. Morgen ist offiziell der letzte Tag der Klimakonferenz in Madrid. Sie sollte einen Auftrag aus dem Pariser Klimaabkommen aufnehmen und die Zusagen der Staaten in Sachen Klimastabilisierung nachschärfen. Das verlangt auch die junge Generation. Georg Ehring ist unser Mann in Madrid. Die Forderungen gerade der jungen Leute sind ja hochgesteckt. Sind sie auch erreichbar?
Die Bewegung für den Klimaschutz hat ja jetzt vor einem Jahr etwa begonnen und sie weisen darauf hin, dass die Zeit extrem drängt, weil die Erderwärmung schneller voranschreitet, als man sich das früher gedacht hatte. Es müsse auch jetzt etwas passieren, aber das beißt sich mit der Verhandlungslogik bei Klimakonferenzen und die können auch die Jugendlichen nicht durchbrechen. Bundesumweltministerin Svenja Schulze sagte dazu vorhin dieses.
Ja, ich weiß, dass da eine unglaubliche Erwartung ist, dass hier mehr passiert. Aber der Zeitplan ist vollkommen klar. Niemand will das Pariser Klimaschutzabkommen aufkündigen. Und in Paris haben wir gesagt, nach 5 Jahren müssen alle ihre jeweiligen Ziele in den Ländern wieder anpassen. Das ist nächstes Jahr.
Also im nächsten Jahr soll es dazu kommen, aber in diesem Jahr ist trotzdem eine Wegmarke, denn dass es im nächsten Jahr zu höheren Klimazielen kommt, ist keine Automatik. Was die Staaten hier anbieten, hängt davon ab, was andere tun. Und deshalb ist die Abschlusserklärung in diesem Jahr sehr wichtig. Wie intensiv da höhere Klimaziele gefordert werden, das ist entscheidend. Derzeit ist ein Entwurf im Umlauf, der relativ mäßig wohl ist, mit abgeschwächten Formulierungen. Christoph Balz von der Umwelt- und Entwicklungspolitischen Organisation German Watch erwartet jetzt von vielen Ländern einen Aufschrei des Entsetzens. Und dann könnte noch was Positives dabei rauskommen. Wichtig ist auch, wer legt nun schon mit eigenen Aktionen vor? Das hat die Europäische Union mit dem Green Deal ja gestern gemacht. Der wird hier auch gelobt, aber es hat noch keiner so etwas nachgemacht. China wartet man vor allem drauf und dessen Rede gestern des chinesischen Vertreters brachte keinen Hinweis auf höhere Ambitionen, was hier mit einiger Enttäuschung aufgenommen wird.
Ein Streitpunkt ist ja auch die Frage, ob Staaten sich Klimaprojekte in anderen Ländern als eigenen Erfolg anrechnen lassen dürfen.
Das ist das zentrale Verhandlungsobjekt hier, wo die Unterhändler Formulierungen suchen. Es ist übergeblieben als Thema im letzten Jahr, als das Regelbuch für den Klimaschutz in Katowice beschlossen worden war. Und aber auch hier ist man sich bisher noch nicht einig. Der deutsche Unterhändler Carsten Sach sagte vorhin beim Briefing der deutschen Delegation, das sei aber möglicherweise zu schaffen. Man setzte darauf, hier eine Entscheidung zu bekommen, allerdings nicht um jeden Preis. Aus anderen Kreisen ist jetzt zu hören, man rechne doch mit einer Verschiebung. Die Verhandlungsleitung durch Chile sei in diesem Punkt relativ schwach und eine Einigung durchzusetzen, da bräuchte man Entschlossenheit, die verschiedenen Fäden aufzugreifen, jedem ein bisschen zu geben und zu nehmen, dass da am Ende ein Paket rauskommt. Und das traut man momentan der chilenischen Verhandlungsleitung nicht allseits zu. Aber es ist noch nicht aller Tage Abend. Es kann sich heute und morgen da durchaus noch etwas tun und wahrscheinlich auch übermorgen.
Werfen wir noch einen Blick auf die Entwicklungsländer, die ja Schadenersatz für Probleme verlangen, die sie dem Klimawandel zuschreiben.
Ja, die Entwicklungsländer fordern einen eigenen Fonds für Schäden und Verluste, an die man sich nicht mehr anpassen kann. Also etwa, wenn zum Beispiel der steigende Meeresspiegel Inseln untergehen lässt oder Küstenlandstriche versalzen oder ganz gewaltige Wirbelstürme Regionen zerstören. So ein Fonds scheint nicht zu kommen. Der ist seit 2013 in der Diskussion. Dafür gibt es möglicherweise im grünen Klimafonds, also einem allgemeinen Fonds für das Thema, Geld, was speziell für solche Zwecke vorgesehen wird. Und es sind Versicherungslösungen im Gespräch. Da wurde auch eine vorgestellt. Aber die laufen dann darauf hinaus, dass Versicherungsgesellschaften überwiegend aus dem Norden Prämien bekommen, die aus dem Süden gezahlt werden für Schäden, die dann wiederum von den Ländern des Nordens historisch verursacht worden sind. Und das treibt vielen Vertretern, gerade von Entwicklungsländern, doch die Zornesröte ins Gesicht. Mehr wird es bei dieser Konferenz vermutlich aber nicht geben. Aber wenn das so ist, dann wird das Thema später bestimmt wieder auf die Tagesordnung kommen.
Endphase bei der Klimakonferenz in Madrid. Georg Ehring berichtete. Danke dafür. Es ist bequem, geht fix und man bekommt alles direkt nach Hause geliefert. Die Vorteile von Online-Einkäufen, die liegen auf der Hand. Dass der stationäre Handel darunter leidet, dass ein erheblicher Teil der ausgelieferten Waren zurückgeschickt und teils sogar vernichtet wird, das ist die unschöne Kehrseite der Medaille. Wie lässt sich das ändern? Darüber machen sich Wissenschaftler der Universität Bamberg Gedanken. Retourenmanagement heißt ihr Forschungsgebiet. Einzelheiten von Tobias Krone.
Mit dem Kaufen online ist das so eine Sache. Die Deutschen kaufen immer mehr im Netz ein, doch viele Päckchen schicken sie gleich wieder zurück. Eine Umfrage in der Münchner Innenstadt.
Weil es mir nicht gefallen hat oder so?
Weil es nicht gefallen hat oder weil es falsch war?
Weil es nicht das Richtige war oder weil es kaputt war?
Björn Astecker leitet die Forschungsgruppe Retourenmanagement an der Universität Bamberg. Ein Projekt, das regelmäßig den Onlinehandel befragt. Astecker und sein Team bekamen so schon im Frühjahr die gigantische Zahl heraus. 490 Millionen Rücksendungen ist ja schließlich kostenlos für Kundinnen und Kunden. Und im Bereich Mode grassiere dieses Problem besonders. Björn Astecker hat deshalb wieder einmal den Onlinehandel befragt und herausgefunden, die Lösung könnte eine gesetzliche Rücksendegebühr sein.
Und genau bei solchen impulsiven Kaufvorgängen ist es eben so, dass eine Gebühr dazu beitragen kann, dass man sich zurückhaltender verhält, genauer darüber nachdenkt, was man tatsächlich braucht, weil wenn man das nicht tut, man gegebenenfalls eine monetäre Konsequenz zu spüren hätte, die man dann vermeiden möchte.
Bei knapp 3 Euro pro Rücksendung würden die Kunden sich das mit der Retoursendung noch einmal überlegen und bedachter einkaufen. Doch die Kundschaft, die mit dem Rücksendewahn täglich eine CO2-Bilanz von 2000 Autofahrten zwischen Berlin und Moskau produziert, trägt die Schuld nicht allein. Denn das mit den Größen ist so eine Sache. Richtig normiert seien sie nicht, sagt Björn Astecker.
Wir alle kennen das auch aus dem täglichen Leben. Wir fühlen uns irgendwie besser, wenn wir kleine Kleidungsgrößen tragen. Ergo gibt es einen Anreiz dafür, auf Herstellerseite auch kleinere Größen auf diese Produkte zu drucken.
Klein ist sexy. Das Problem ist nur, auf die Größenangaben könnten sich Kundinnen und Kunden bis jetzt nicht verlassen. Hier müsse eine echte Normierung der Größen her, sagt Björn Astecker. Eine gesetzliche Gebühr für Rücksendungen bei Paketen, bis jetzt ist es die Idee eines Bamberger Forscherteams. Nirgendwo auf der Welt gäbe es das bisher und auch rechtlich müsse dafür einiges geklärt werden, sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene. Und auch aus der Branche gibt es skeptische Stimmen, wie den Bundesverband E-Commerce und Versandhandel, der laut Süddeutscher Zeitung warnt, dieses Mittel dürfe nur im Falle eines Marktversagens angewendet werden. Die Erkenntnisse bisher reichten dafür nicht aus. Der Online-Händler Amazon möchte sich auf Anfrage des Deutschlandfunks nicht dazu äußern. Die Modeplattform Zalando verweist lediglich darauf, dass der kostenlose Rückversand, Zitat, ein zentrales Kundenversprechen ist und bleibt, Zitat Ende. Der Forscher Björn Astecker berichtet aber auch von positiver Resonanz auf die Idee einer Rücksendegebühr.
Die kleinen Händler stehen dem komplett offen gegenüber. Warum ist das unter anderem so? Weil diese beiden Händlergruppen unterschiedliche Kosten mit der Retoure zu tragen haben. Ein kleiner Händler hat viel höhere Kosten zu tragen als ein großer Händler, der automatisierte Prozesse hat, der entsprechend mit den Logistikdienstleistern verhandeln kann, der diese Prozesse auch auslagert an andere spezialisierte Unternehmen.
Durch eine gesetzliche Rücksendegebühr ließe sich also eine Wettbewerbsverzerrung zwischen kleinen und großen Online-Versandhändlern korrigieren. Ob aber auch die Kundschaft eine Rücksendegebühr akzeptiere, das hat Björn Astweckers Forschungsgruppe noch nicht erforscht. Klar müsse aber sein, das kostenlose Zurückschicken sei ein Marketingschwindel und jetzt schon im Kaufpreis enthalten.
Könnte eine Rücksendegebühr das massenhafte Zurückschicken online bestellter Waren verhindern, Tobias Krone berichtete. Klappertopf, so heißt ein neues Naturschutzprojekt in Schleswig-Holstein. Das Besondere daran, die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein macht gemeinsame Sache mit dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr. Die Idee hat Charme. Das Einheitsgrün rechts und links vom Straßenrand soll vielfältig und bunt werden und so Insekten anlocken. Das Bundesamt für Naturschutz fördert das Projekt mit 1,5 Millionen Euro. Am Telefon ist Dr. Björn Schulz, der Leiter des Projekts. Guten Tag.
Hallo, Frau Kuhlmann.
Herr Schulz, die namensgebende Pflanze heißt Klappertopf. Warum passt die zu Ihrem Projekt?
Da muss ich ein bisschen ausholen. Also Klappertopf ist eine heimische Pflanze. Wir bringen also nichts ein, was hier nicht hergehört. Die war früher verbreitet, ist mittlerweile ziemlich selten geworden. Und die heißt so, weil sie halt Samenkapseln ausbildet, die nachher nach der Samenreife so wunderhübsch klappern. Da kennen viele Leute das Klappern von dieser Art. Eigentlich ist sie halt nur einer von vielen Blüten- oder insektenblütigen Pflanzenarten bei uns, also eine von vielen Zielarten, die wir Naturschützer vorhaben, wieder in die Landschaft zurückzubringen. Aber was viel wichtiger ist, diese Pflanze ist ein Halbschmarotzer. Also die Wurzeln dieser Pflanze, die wachsen in die Wurzeln von Gräsern ein und schwächen die damit. Und das hat zur Folge, dass diese Grasbestände, die Grasbüschel nicht mehr so heftig wachsen können, wie das in aufgedüngten Landschaften der Fall ist. Der Grasbestand wird lichter und damit schafft diese Art Platz für andere Pflanzen, für reichere Blütenartenreichtum. Und das ist wunderbar, das kann wunderbar funktionieren. Das ist nur so, dass man wirklich auf diese Pflanze aufpassen muss. Wenn man nämlich einmal zu früh mäht, ist sie auch dauerhaft wieder weg. Man muss sich also gut um diese Pflanzen kümmern, dass sie halt wirklich ihrem Job vollziehen können. Wenn man das tut, dann ist sie ein sehr, sehr fleißiger Helfer des Naturschutzes.
Ja, die könnte die Veränderung vom eher lieblos gestalteten Grün neben der Straße zu, wie Sie es in Ihrer Pressemitteilung nennen, Tankstellen für Insekten unterstützen. Wie soll das Ganze denn praktisch ablaufen?
Zunächst möchte ich mal sagen, lieblos ist ein bisschen unfair. Die Straßenbaukollegen, die bemühen sich extrem, halt im Straßenbegleitgrün auch das Beste draus zu machen. Aber das sind halt keine Ökologen und keine in Renaturierung von Ökosystemen erfahrene Kollegen. Insofern möchte ich das ein bisschen zurückrudern. Aber wichtig ist halt, dass wir merken, unsere Erfahrungen im Naturschutz sollten wir mit anderen teilen. Wir würden halt ganz gerne im Straßenbegleitgrün mehr Artenreichtum zurückbringen. Das wollen wir halt machen, indem wir erstmal gucken, was ist da und wo kann man was besser machen. Und wenn man etwas besser machen kann, dann wollen wir halt Klappertopf manuell einsehen. Wir wollen also Flächen nicht radikal verändern, sondern wollen dafür sorgen, dass das Bestehende erhalten bleibt. Oder wenn es halt verbesserungsfähig ist, diesen Klappertopf einbringen, ohne dass wir die Systeme massiv verändern. Also wir rennen gerade mit vielen, vielen Säcken voll mit Klappertopf-Saatgut im Begleitgrün entlang und sehen den Klappertopf dort aus, wo er sozusagen ein fleißiger Helfer des Naturschutzes sein kann.
Wie groß ist denn die Fläche, um die es geht?
Das wissen wir noch nicht ganz so genau. Wir wissen nur, dass die Straßenbegleitgrün bundesweit tatsächlich fast so viel Fläche ausmacht wie alle Naturschutzgebiete zusammen. Es handelt sich um einige Prozente der Landschaft und das ist auch kein Wunder. Wir haben viele hunderttausend Kilometer Straßen und jede Straße ist gesäumt von einem schmalen Grüngürtel. Da wollen wir uns ranmachen. Für Schleswig-Holstein haben wir so ermittelt, dass wir vielleicht so 15.000, 20.000, 30.000 Hektar Straßenbegleitgrün haben, die zum Teil wunderbar aussehen, zum allergrößten Teil allerdings nicht so wunderbar aussehen, wie man das eigentlich machen könnte. Und wir wollen exemplarisch im Projekt, wo wir halt eigentlich Methoden erstmal entwickeln wollen. Wie geht das am allerbesten, das mit möglichst wenig Kosten aufzuwerten? Da wollen wir exemplarisch einige hundert Hektar schaffen und die wollen wir uns ganz genau mit den Kollegen vom Straßenbau angucken und dann Methoden entwickeln, wie das vielleicht regelhaft nachher angewendet werden kann. Nicht nur in Schleswig-Holstein, sondern am besten bundesweit.
Und das Ganze ist schon losgegangen? Eine kurze
Das Ganze
Antwort,
ist jetzt losgegangen. Wir haben vor wenigen Wochen den Bewilligungsbescheid bekommen. Wir möchten jetzt diese Aussaatzeit noch nutzen. Klappertopf-Saatgut kann man nicht beliebig lange aufbewahren. Die Samen, die sind nach einem halben Jahr schon quasi alle tot. Man muss also das, was im Sommer man geerntet hat, ganz schnell wieder ausbringen. Und nachher im Dezember, Januar, Februar sind die allermeisten Samen schon wieder tot. Insofern sind wir jetzt gerade ganz heftig dabei und bringen Kilo für Kilo für Kilo im Straßenbegleitgrün gerade aus.
Björn Schulz von der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein stellte uns das Artenschutzprojekt Klappertopf vor, das zusammen mit dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr die Grünstreifen neben den Straßen zu artenreichen Blühstreifen machen will. Dankeschön dafür.
Gerne, vielen Dank Ihnen.
Adventskalender. Klimaideen für den Alltag.
Mein Name ist André Seidel, ich wohne in Dresden. Und ich bin Sprudler. Man nimmt dann einfach das Wasser aus der Leitung, füllt das in so eine Flasche, dann setzt man das in diesen Sprudler rein, drückt dann auf so einen Knopf drauf und dann hat man innerhalb von 10 Sekunden nur frisch aufgesprudeltes Wasser mit Kohlensäure. Früher war es bei mir so, ich bin auf dem Weg zur Arbeit noch in einem Laden vorbeigefahren, habe mir da noch ein bisschen was eingekauft und auch noch immer eine Flasche Wasser. Und das ist jetzt nicht mehr so, jetzt sprudel ich daheim. Einerseits ist es für den Klimaschutz ganz gut, dadurch, dass weniger Energie aufgewandt wird, um PET-Flaschen oder Glasflaschen herzustellen oder zu säubern. Auch wenn Gäste da sind, man hat immer irgendwie was zu Hause. Kann vielleicht auch nochmal, wenn man ein bisschen Saft noch da hat, eine Schorle draus machen. Hier habe ich halt gar keinen Abfall. Das Einzige, was ich an Abfall habe, ist dieser Plastikdeckel, der auf dieser Gaskartusche oben drauf ist. Das reicht ungefähr wirklich so 3 bis 4 Wochen, eine Kartusche bei mir.
Bastian Brandau öffnete das 12. Türchen unseres Adventskalenders. Knapp 2 Monate sind vergangen, seit bei Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner am runden Tisch zuletzt diskutiert wurde, wie und wann die Praxis des Tötens männlicher Küken in Brütereien beendet werden kann. Bildlicher in seiner Drastik ist der Begriff vom Kükenschreddern. Seit Jahren wird es angeprangert und es gibt längst Alternativen. Gestern meldete die Rheinische Post, die Bundesregierung drohe den Brütereien damit, das Töten männlicher Küken zu verbieten, sollten sie nicht in absehbarer Zeit selber darauf verzichten. Katharina Hamberger in Berlin, um welchen Zeitraum geht es?
Naja, der Koalitionsvertrag hat eigentlich schon vorgesehen, dass Mitte der Legislatur es mit dem Kükentöten vorbei sein soll, aber das ist ja jetzt auch nicht passiert. Also da hat man sozusagen die Frist gerissen. Die neue Zielmarke, die Julia Klöckner einhalten will, ist Ende 2021. Dann soll es eben tatsächlich vorbei sein mit dem Kükentöten. Wann sie genau entscheiden will, ob sie dann doch noch ein Gesetz dazu erlässt oder erlassen will oder nicht, das ist nicht klar. Es fanden eben Gespräche statt, das letzte eben im Oktober an diesem runden Tisch, den Sie schon erwähnt haben, Kükentöten beenden. Und es heißt aus dem Landwirtschaftsministerium, man hat den Eindruck, dass hier von der Wirtschaft auf Zeit gespielt wird und will eben nun mit der Androhung des Gesetzes Druck aufbauen. Das Landwirtschaftsministerium hat auch das Bundesverwaltungsgericht oder ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes auf seiner Seite. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat in diesem Jahr entschieden, dass Kükentöten auch nur so lange noch möglich sein soll, solange es keine Möglichkeit gibt, das abzustellen.
Es gibt ja Alternativen. Welche stehen denn zur Verfügung?
Na, das sind vor allem 2 Möglichkeiten. Beide sieht man auch schon zum Teil in Supermärkten, wenn man mal auf die Eierpackungen guckt. Das eine ist die sogenannte Bruderhahnmast. Da heißt es dann so, dass die männlichen Küken, die aus den Eiern schlüpfen, nicht getötet werden, sondern aufgezogen werden und dann später geschlachtet werden tatsächlich. Das andere ist ein technisches Verfahren, das es schon recht früh ermöglicht zu erkennen, so circa am 8. Tag, ob ein Ei ein männliches Küken oder ein weibliches Küken in sich hat. Diese männlichen Küken werden dann, oder die Eier mit den männlichen Küken werden dann vorher aussortiert. Mittels Laser wird da so eine Flüssigkeit entnommen aus dem Ei und dann geguckt, ob in den Hormonen ein bestimmtes Hormon drin ist, das auf ein weibliches Küken hindeutet. Nach dieser Methode sind 2019 schon ca. 30.000 Küken pro Woche geschlüpft.
Das Töten männlicher Küken ist ja nicht mit dem Tierschutzrecht vereinbar, wenn es auch anders geht. Es geht ja anders. Warum passiert das Kükenschreddern dennoch?
Naja, also das Kükentöten und Küken, vor allem Vergasen ist es ja, wird von der Wirtschaft so begründet, dass eben die männlichen Küken, dass die Aufzucht der männlichen Küken am Ende nicht lukrativ ist. Wir haben ja in Deutschland es eben nicht so, dass wir eine Hühnerfarm haben, wo ein Huhn aufwächst, das für Fleisch liefert und Eier liefert, sondern es geht tatsächlich hier nur um Legehennen. Da kann man dann einfach die Hähne, um das mal ganz brutal zu sagen, nicht brauchen. Und die Aufzucht kostet Geld. Da wächst wenig Fleisch an den Hähnen und man braucht sehr viel Futter für diese Hähne. Und entsprechend sagt die Wirtschaft eben, das ist nicht lukrativ. Deswegen wird das nach wie vor gemacht.
Wie würde sich die Abkehr vom Kükentöten denn wohl auf den Eierpreis im Handel auswirken? Gibt es da Prognosen?
Also wenn man jetzt schon mal in den Handel guckt und eben auf die Eier guckt, die schon ohne Kükentöten produziert worden sind, dann sieht man, dass die Preise dafür deutlich höher sind. Man rechnet so mit Kosten von 2 bis 3 Cent mehr pro eben Ei für ein solches Ei, das aus einem Betrieb kommt, das ohne Kükentöten auskommt. Und entsprechend wird dann auch der Preis steigen. Es hängt also viel auch vom Verbraucher ab, ob er bereit ist, einen entsprechend höheren Preis zu zahlen.
Und praxistauglich wären die Verfahren schon, die Sie vorgestellt haben?
Also es gibt tatsächlich schon Farmen oder Legehennenbetriebe, die diese Bruderhahnmast betreiben. Da muss man sich dann eben auch bewusst sein, wenn man diese Hähne aufzieht, dass das eben mehr Kosten eventuell für den Landwirt sind. Auch dass man mehr Platz braucht, ist ja auch zum Beispiel eine Klimaschutzfrage. Und das technische Verfahren, das funktioniert tatsächlich auch schon, ist aber eben im Moment noch nicht massentauglich. Also kann auch nicht von allen angewendet werden. Aber sowohl der Hersteller oder der Entwickler dieses Verfahrens als auch das Landwirtschaftsministerium gehen davon aus, dass man das bis 2021 tatsächlich so weit kriegen könnte, dass es dann auch für alle Betriebe einsetzbar wäre.
Ist ein Ende des Kükentötens in Sicht? Aus Berlin Informationen von Katharina Hamberger. Danke dafür.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Elektrogeräte stehen ganz oben auf vielen Weihnachtswunschlisten. Spielekonsolen vor allem bei Kindern und Jugendlichen, Smart Home Steuerungssysteme bei vielen Erwachsenen. Was dabei nicht im Blick gerät, ist der Strombedarf solcher Geräte. Dazu der Verbrauchertipp von Maike Striethold.
Spielekonsolen sind ein Renner unter dem Weihnachtsbaum. Kein Wunder. Alle paar Jahre kommt eine neue Generation von Xbox, PlayStation oder Wii auf den Markt. Und wer aktuelle Spiele spielen will, braucht in der Regel auch die neue Version der Konsole. Doch die kann es in Sachen Stromverbrauch ganz schön in sich haben. Eva-Maria Weiß von Heise Online erläutert.
Der Stromverbrauch von Konsolen ist drastisch gestiegen. Seit der PlayStation 1, die ist 1994 rausgekommen, wirklich um ein Vielfaches. Denn wenn man sich die Grafik anschaut, die hat sich ja stark verbessert. Die Prozessoren sind leistungsstärker geworden und man muss als Nutzer, der schon ein bisschen am Tag mit Spielen verbringt, damit rechnen, dass man schon auch 30 bis 40 Euro im Jahr an Stromkosten hat.
Und das bereits bei täglich 2 Stunden Spielspaß. Hinzu kommen dann, wenn ein Fernsehbildschirm angeschlossen ist, noch dessen Stromkosten, die ebenfalls durchaus erheblich sein können. Immerhin besitzen Fernseher im Gegensatz zu Spielekonsolen ein Energielabel, an dem man sich orientieren kann. Einige Konsolenhersteller bieten Slim- oder Mini-Varianten an. Die verbrauchen zwar weniger Strom, sind aber auch nicht für alle Anwendungen geeignet. Spiele online zu streamen, statt gesondert zu kaufen, könne auch ein wenig die Stromkosten senken, sagt Redakteurin Weiß. Aber
bei so Streaming oder Cloud Gaming ist es halt so, dass man sich nicht vorstellen darf, nur weil der eigene Stromverbrauch im heimischen Wohnzimmer geringer wird, dass das Ganze tatsächlich nachhaltiger ist. Der Strom wird halt woanders verbraucht, in Rechenzentren von den Anbietern.
Ob diese Variante für den Nutzer unterm Strich kostengünstiger ist, hängt davon ab, wie viel der Streamingdienst kostet. Immer größerer Beliebtheit erfreuen sich Smart Home Geräte. Oft gekauft, um den Energieverbrauch zu reduzieren. Das könne auch funktionieren, sagt Sven Hansen, Redakteur der Computerzeitschrift CT. Zumindest, um Fehler im Haushalt zu vermeiden.
Die Situation, das Fenster ist auf Kipp und die Heizung arbeitet dagegen an. Solche Fehlbedienungen, die sehr viel Energie und damit auch sehr viel Geld kosten können, die kann man über so ein smartes System abpuffern, einfach indem die Heizung dann automatisch geschlossen wird, wenn ein Fenster geöffnet ist irgendwo im Haushalt.
Und zwar über smarte Heizungsthermostate und Fenstersensoren. Sven Hansen nennt noch ein weiteres Beispiel aus dem Bereich der ebenfalls stromintensiven Kühlgeräte.
Man kann zum Beispiel einen Sensor in ein Tiefkühlfach legen, was im Keller steht, weil man es halt nicht immer im Blick hat und dass nicht plötzlich mal jemand die Tür nur angelehnt hat und das Gerät dann dagegen anackert.
Auch Tristan Jorde von der Verbraucherzentrale Hamburg hat einen Stromspartipp mit Smart-Home-Technik. Er hält es allgemein aber für fraglich, ob ein smartes Heim energieeffizient ist.
Die Steuerung einer Waschmaschine zu einer Zeit, wo der Strom relativ günstig ist bei Tag, kann Ihnen unter Umständen einen Vorteil bringen. In Summe zeigt sich aber bei diesen Entwicklungen, dass dann immer mehr elektronische Geräte hineingekoppelt werden, dass die oft alle noch mit dem Internet kommunizieren. Das sind gigantische Leistungen, die nur aus dem Standby zusammenkommen. Und damit steigt wieder der Energieverbrauch, obwohl das Einzelgerät vielleicht effizienter ist als das alte.
Und dies gilt im Übrigen auch für den Bereich Beleuchtung. Wer sich angesichts der energiesparenden LED-Lampen eine besonders umfassende und ständig eingeschaltete Weihnachtsbeleuchtung gönnt, hat unterm Strich oftmals doch weder Strom noch Geld gespart.
Der Verbrauchertipp von Maike Striethold. Und das war Umwelt und Verbraucher mit Susanne Kuhlmann. Ich verabschiede mich.